HR Info. Das Interview.
Mit Stefan Bücheler. 1990, im Jahr der Deutschen Einheit, hat er promoviert. Und seitdem hat er mit großer Beharrlichkeit vor allem eine Idee verfolgt: die Mikroskopie zu revolutionieren. Das hat Professor Stefan Hell dann schließlich auch geschafft und dafür im vergangenen Jahr den Nobelpreis bekommen. Für Professor Hell, dem Direktor des Max-Planck-Institutes in Göttingen, sind die 25 Jahre der Deutschen Einheit also ganz ohne Zweifel eine Erfolgsgeschichte. Spannend also zu erfahren, wie der Physiker auf das Land schaut, in dem er so erfolgreich arbeiten und wissenschaftliche Durchbrüche erzielen konnte. Und wo liegt eigentlich sein Deutschland? Fragen an den Nobelpreisträger Professor Stefan Hell. Jetzt in HR Info das Interview. Professor Hell, mein Deutschland, wo liegt das für Sie?
Das ist eine gute Frage. Also ich verbinde Deutschland vor allen Dingen mit einer sehr offenen Gesellschaft, eine Gesellschaft, in der man sehr gerne lebt. Insofern liegt mein Deutschland sozusagen überall in geografisch in Deutschland. Aber natürlich gibt es für mich auch Ankerpunkte. Ich habe in Heidelberg studiert und habe dort lange Zeit gelebt, bin auch dort noch aktiv. In Göttingen ist heute das Zentrum meines Lebens. Hier habe ich auch wissenschaftliche Durchbrüche erzielt. Ich fühle mich hier sehr wohl in Südniedersachsen. Ja, aber dann gibt es auch die Nordseeküste, wo wir jeden Sommer Urlaub verbringen. Und ich fahre sehr oft zwischen diesen Ecken hin und her und kenne natürlich auch Hessen sehr gut.
Aha. Sie haben gesagt, wir fahren an die Küste, das heißt Ihre Familie, Sie haben vier Kinder
und eine Frau. Wir haben vier Kinder und meine Frau und wir bringen Urlaub meistens, oder was heißt meistens, so gut wie immer in Deutschland. Entweder in Süddeutschland im Herbst und dann auch im Sommer in Norddeutschland, sprich an der Küste.
Ich habe andere Interviewpartner schon gefragt nach ihrem Bild für Deutschland. Ich habe gehört, das Brandenburger Tor ist Symbol, was vielen einfällt. Einer hat gesagt, die Autobahn, da sind alle Deutschen um mich herum und benehmen sich auch sehr deutsch. Gibt es ein Bild für Sie?
Es ist schwierig, das in Klischees zu pressen. Ich möchte das auch nicht. Ich habe tatsächlich die deutsche Wiedervereinigung sehr intensiv erlebt. Ich war am 3. Oktober 1990 in Berlin. Ich war gerade promoviert. Ich habe im Sommer 1990 dann meine Doktorarbeit abgeschlossen. Es ist wirklich, war ein unvergesslicher Tag. Nicht nur die Veranstaltung von Brandenburger Tor, aber auch die vielen Konzerte, die es da gegeben hat. Und es war eine Riesenfeier. Auch das ist mal in Deutschland.
Und, also die Bilder haben Sie schon noch
Bilder
im Kopf
jetzt, noch
auch
absolut
zum 25. Jahrestag.
Tolles Konzert, nach meinem Erinnern von Daniel Barenboim. Das gehört auch dazu. Natürlich habe ich auch die Teilung bestens in Erinnerung, noch die Grenzkontrollen. Und ich habe damals, muss ich zugeben, selbst aus dem Osten kommen, nie verstanden, weshalb es starke Strömungen in den 80er Jahren gegeben hat, in Westdeutschland die DDR-Staatsbürgerschaft anzuerkennen. Das habe ich nie verstanden. Und habe mich dagegen immer gewehrt und immer versucht, Leuten klarzumachen, dass man dadurch meines Erachtens die Leute in der DDR in Anführungszeichen im Stich lässt.
Wollen wir vielleicht kurz erklären, Ihre Familie sind Banater Schwaben,
ja.
Das heißt, die Familie kommt aus Rumänien,
ja.
Und Sie selber sind mit 15 nach Westdeutschland rübergekommen.
Absolut korrekt, ja genau. Ich bin dort, also in Banat, das ist heute Rumänien, aufgewachsen. Das war mal früher, also historisch gesehen Österreich-Ungarn, so kamen meine Vorfahren aus Westdeutschland Mitte, Ende des 18. Jahrhunderts dahin. Und 1978 sind wir, also das heißt meine Eltern und ich bin Einzelkind, dann ausgewandert, legal, allerdings nach Komplikationen und haben uns in Ludwigshafen am Rhein niedergelassen. Dort habe ich dann auch Abitur gemacht.
Wenn Sie heute arbeiten, alltäglich, sind Sie überhaupt noch so fokussiert auf Deutschland oder ist bei Ihrer Arbeit eher Europa oder die Welt der Fokus? Wo sitzen die Kollegen, mit denen Sie sich austauschen?
Ja, also die Forscherwelt ist international, fraglos. Und auch meine Mitarbeiter hier, ich würde sagen, etwa die Hälfte kommen aus Deutschland, die andere Hälfte kommt aus allen Herren Ländern, aus Kanada, aus den USA, aus Frankreich, aus Italien, Österreich, Schweiz. Und es wechselt und ändert sich natürlich immer. Das ist auch mein Deutschland. Das ist ein Land, das attraktiv ist, das auch als Forschungsstandort attraktiv ist. Und insbesondere die Max-Planck-Gesellschaft, in der ich ja arbeite, ist eine herausragende Forschungsinstitution. Das weiß man vielleicht landläufig nicht, aber es ist die erfolgreichste nicht-universitäre Forschungseinrichtung der Welt, an allen Maßstäben gemessen. Und das gehört auch zu Deutschland.
Das heißt, Ihr Deutschlandbild ist auch ein buntes, also ein internationales.
Diesen Aspekt gibt es. Ich glaube, das kommt mit dem Erfolg. Jede erfolgreiche Gesellschaft, und Deutschland ist summa summarum eine sehr erfolgreiche Gesellschaft, ist attraktiv für Leute von außen. Dessen muss man sich klar sein und muss natürlich wissen, wie man damit umgeht.
Das merken wir auch gerade wieder, dass wir attraktiv sind für Menschen von außen.
Ja, das ist aber nichts Neues. Das war schon so, das kann man schon seit Mitte der 60er Jahre beobachten. Offensichtlich ist es gelungen, nach 45 hier Strukturen zu schaffen, eine Gesellschaftsordnung zu schaffen, die der Entfaltung des Einzelnen sehr viel Freiraum gibt und dann für eine hohe Lebensqualität sorgt. Und das gilt natürlich für Westeuropa und das gilt auch für die USA. Aber Deutschland hat es in all diesen Jahren geschafft, ein gutes Gemisch zu finden zwischen persönlichem Risiko und sozialer Absicherung. Und das ist natürlich attraktiv für viele Leute.
Was ich da gerade bei Ihnen rausgehört habe, ist aber auch das Stichwort Freiheit. Freiheit zu denken, Freiheit zu lernen, Freiheit sich zu entwickeln.
Absolut. Freiheit ist etwas, was man braucht, um sein Leben leben zu können. Jeder Mensch hat natürlich Hoffnungen, Wünsche und so weiter, Dinge, die er in seinem Leben erleben möchte. Und wenn man die Freiheit nicht hat, dann kann man das nicht. Und das erzeugt natürlich Frustration. Und deswegen sind viele Leute auf der Flucht oder bewegen sich und suchen den Ort, in dem es diese Möglichkeit gibt. Deshalb ist es auch sehr wichtig, dass wir uns hierzulande bewusst sind, wie hoch dieses Gut ist. Dass wir alles dran setzen, dass wir das, was wir über Jahre erreicht haben, die auch schmerzhaft erreicht haben, Konflikte, wenn ich also über mehrere hundert Jahre zurückblicke, historische Konflikte, die viele Menschenleben gekostet haben, letztendlich ist auch unser heutiger Wohlstand, unser Status auch ein, zwar nicht beabsichtigt, aber ein Produkt dieser schmerzhaften Erfahrung. Und das darf man nie vergessen. Das dürfen wir nicht aufs Spiel setzen, so einfach.
Dass das, was mit Ihrem familiären Hintergrund, also Rumänien, der Wechsel nach Westdeutschland, auch sehr präsent ist bei Ihnen?
Das ist mir sehr präsent, sicher, weil ich bin zwar als 15-Jähriger, also schon sehr jung, nach Deutschland gekommen, aber fraglos hat es mich geprägt. Ich weiß, dass es auch anders geht. Ich weiß, dass es auch Systeme gibt, in denen man seine persönliche Freiheit höchstens im Privaten hat, aber nicht im Öffentlichen, dass es sehr unfair zugeht. Das kommunistische System war ein sehr unfaires System. Bestimmte Leute konnten sich da relativ leicht durchsetzen und ein relativ gutes Leben führen, aber die große Mehrheit war in Abhängigkeit gehalten, konnte sich nicht entfalten. Ich weiß es zu schätzen, dass es hier anders ist. Und es ist wichtig, dass wir das aufrechterhalten.
HR Info, das Interview mit Professor Stefan Hell, Forscher und Nobelpreisträger. Stimmt es eigentlich, dass Ihre entscheidende Forschungsarbeit, die Weiterentwicklung der Lichtmikroskopie, ungefähr genauso alt ist wie die deutsche Einheit jetzt?
Zumindest mein Wunsch oder mein Plan, diese Grenze des Lichtmikroskops, die ja 100 Jahre lang bestand, zu haben, zu durchbrechen, ist quasi so alt wie die deutsche Einheit. Ich habe lange daran gearbeitet, um zu zeigen, dass es geht, dass das nicht nur ein Wunsch ist. Und wie bei der deutschen Einheit auch, man braucht Geduld, man muss dran glauben, muss auf den richtigen Moment warten. Das historische Zeitfenster ist dann eng und man muss es dann letztendlich machen und das ist mir gelungen.
Professor Hell, jetzt kommt ja der Moment, auf den ich mich schon seit Tagen freue, nämlich der Moment, in dem Sie mir erklären, so dass ich es verstehe, wofür Sie eigentlich den Nobelpreis bekommen haben.
Ja, also ich habe den Nobelpreis dafür bekommen, dass ich gezeigt habe, als Erster gezeigt habe, dass man mit einem Lichtmikroskop viel schärfere Details sehen kann, als das, was man für 100 Jahre lang für möglich erachtet hat. Warum ist es wichtig? Also das Lichtmikroskop ist das einzige mikroskopische Verfahren, mit dem man in eine Zelle hineinschauen kann. Erstens in eine lebende Zelle hineinschauen kann und zweitens Proteine oder andere Biomoleküle sehr spezifisch sehen kann. Es gibt viele tausende Arten von Proteinen und meistens will man eine bestimmte Proteinsorte sehen. Das kann man mit einem Lichtmikroskop hervorragend tun. Mit einem Elektronenmikroskop, das per se schärfer auflösen könnte, kann man das aber nicht tun. Das heißt, man kriegt zwar scharfe Konturdetails im Elektronenmikroskop meistens, aber man bekommt nicht proteinspezifische Informationen und man bekommt auch keine Informationen aus lebenden Zellen normalerweise. So, das Lichtmikroskop konnte aber nicht scharf sehen. Und daher war natürlich schon sozusagen wie so ein heiliger Gral in der Forschung, dass man es schafft, lichtmikroskopische Fähigkeiten zu haben, also Lebenszellfähigkeit, aber die Schärfe des Elektronenmikroskops. Und da hat jeder gesagt, das geht nicht aus physikalischen Gründen. Ich habe mir dann überlegt, dass das zu kurz gedacht ist und dass es doch Physik geben muss, die einem erlaubt, diese Grenze zu durchbrechen, und es doch Physik geben muss, zumindest für bestimmte Formen der Mikroskopie diese Grenze zu durchbrechen. Das ist mir gelungen zu zeigen.
Das heißt, Sie haben ein großartiges Werkzeug geschaffen für weiterführende Forschung, aber auch für Anwendung. Was heißt denn das ganz praktisch? In welchen Bereichen hat denn diese Entwicklung jetzt uns weitergebracht? Mal Stichwort Medizin, glaube ich.
Ne? Ja, also einmal allein die Erkenntnis, dass es geht, ist wahnsinnig wichtig, weil in dem Moment, wo die Erkenntnis da ist und dann findet ein Dammbruch statt und das Ganze, und die Menschheit richtet ja, und die Wissenschaft richtet sozusagen ja Augenmerk darauf, es hat auch stattgefunden, es hat eine riesen Entwicklung stattgefunden. Mittlerweile gibt es diese Mikroskope in verschiedensten Variationen, und dadurch, dass es die in verschiedenen Variationen gibt, kann man sie auf alles Mögliche einsetzen. Man kann sie einsetzen, um lebende Zellen, irgendwelche Prozesse zu verfolgen. Das ist wichtig, um zum Beispiel die Physiologie der Zelle zu verstehen. Und das ist wiederum die Voraussetzung, um zu wissen, was sozusagen falsch ist an einer Zelle, die zum Beispiel als Krebszelle entartet ist, im Vergleich zu einer gesunden. Also kann man, wenn man da reinguckt, mehr sehen. Bisher ist noch keine Krankheit damit geheilt worden, aber die Erfahrung der vergangenen Zeit, in dem Moment, wo ich mehr weiß und besser weiß und molekular genauer weiß, dann komme ich auch dahinter, was eigentlich das Problem ist. Und wenn ich genau verstehe, was das Problem ist, dann kann ich nicht nur das Symptom kurieren, sondern ich kann ursächlich vorgehen, kann direkt da ansetzen, wo das Problem ist. Und das wird in der nächsten Zeit passieren, da bin ich fest davon überzeugt. Es wird sicher noch ein paar Jahre dauern, aber was wir wissen, die Entwicklung geht heute viel, viel schneller in der Forschung, auch in der medizinischen Forschung als früher. Da wird dieses Werkzeug scharfe Mikroskopie einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass man Krankheiten besser auf die Schliche kommt und dadurch halt.
Also das leuchtet mir schon ein, dass man da oder dass Sie da was geschaffen haben, was uns alle weiterbringt oder was von dem die Menschheit, wenn man es mal groß fassen will, Nutzen haben wird. Hat man sowas im Kopf?
Ich denke, dass das Nobelkomitee das so gesehen hat, weil die sind ja verpflichtet laut Testament, und da hält man sich in Schweden sehr, sehr eng an das Testament von Alfred Nobel, das denjenigen zu geben, die in einem bestimmten Fachgebiet den größten Dienst der Menschheit erwiesen haben, so heißt das. Nein, ich hätte nicht im Kopf sozusagen das zu tun, als ich mir überlegt habe, dieses Problem anzugehen. Ich hätte Spaß daran, das zu machen. Ich wollte nicht jetzt, wenn Sie so wollen, der Menschheit den größten Dienst erweisen oder so.
Sie haben ihn aber einen großen Dienst
erwiesen. Das war die Konsequenz, aber das war jetzt nicht die Absicht. Sondern ich wollte einfach etwas tun, was ich faszinierend fand, spannend fand. Natürlich wusste ich, dass wenn mir das gelänge, dass es wichtig ist, ohne Frage. Und dass es für alle wichtig ist. Und ganz klar, selbst meine Mutter ist an Krebs gestorben. Also ich weiß sehr wohl, was das ist. Der Punkt ist nur, dass oft die fundamentalen Entdeckungen in der Forschung nicht daraus entstehen, dass einer sagt, so, jetzt will ich unbedingt den Krebs lösen oder so, sondern dass einfach spielerisch ein Problem rangeht, Dinge der Neugier wegen verfolgt und dann plötzlich auf Dinge stößt, die sich dann wichtig erweisen. Oft zeigt sich, dass die grundlegenden Entdeckungen aus Neugier heraus passieren.
HR Info, das Interview mit Professor Stefan Hell, Forscher und Nobelpreisträger. Sie leben jetzt ja schon einige Zeit mit dem Nobelpreis. Ist Ihr Leben seitdem anders?
Ich glaube, ja. Ja, also zum Beispiel Interviews wie das heute, das gab es vorher auch, aber nicht in dieser Häufigkeit. Das Interesse an meiner Person hat zugenommen. Ich treffe viel mehr Entscheidungsträger oder Meinungsführer in Deutschland, aber auch außerhalb Deutschlands. Das ist anders. Aber die Forschung geht weiter. Ich bin hier heute, um Forschung zu machen, gerade ein Seminar von einer jungen Wissenschaftlerin gehört und habe mich mit der unterhalten über ihre Probleme in der Wissenschaft und so weiter. Also ich mache ganz normal meine Arbeit, die geht weiter.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass es gut ist fürs Selbstbewusstsein auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Klang des Nobelpreises wird auch Türen öffnen. Also macht es das möglicherweise für Sie auch einfacher?
Ja, es öffnet Türen, es schließt auch ein paar Türen, weil also die Türen, die geschlossen werden, ist, man muss dann immer gucken, wie genuin sind die Leute, die einem gegenübertreten, oder wie sehr ist man jetzt Nobelpreisträger oder immer noch den, ich sag's mal, ganz normale Person Stefan Hell. Das ist das, was ich bedauern würde, wenn ich merke, dass die Leute nicht mal ganz authentisch sind, sondern immer den Nobelpreis vor sich sehen. Aber natürlich, der Nobelpreis öffnet auch Türen und gehört zum Teil. Und das ist sicher richtig. Aber ich habe mir vorgenommen, weiter authentisch zu bleiben. Ich muss nur wissen, dass das mehr Konsequenzen hat, als es vorher hatte.
Also das mit dem authentisch bleiben scheint zu funktionieren, so wirken Sie jedenfalls
im Moment. Ich hoffe es, aber das weiß man nicht so genau. Schon.
HR Info, das Interview mit Professor Stefan Hell, Forscher und Nobelpreisträger. Das Verrückte war ja, als Sie dann Anfang der 90er mit Ihrer Idee in Deutschland an die Institute gegangen sind, haben Sie erstmal wenig Unterstützung erfahren.
Ja, das ist einerseits deplorabel, fraglos, andererseits verständlich. Es war schon ungehörig, diese Beugungsgrenze herauszufordern, also diese 100-jährige Lehrmeinung. Verständlich insofern, dass vor mir schon mehrere gegeben, ich sag's mal, falsche Propheten. Die haben gesagt, ich weiß, wie das geht, es geht so und so und so, aber wenn man genau hingeguckt hat, hat es nie funktioniert. Das heißt, ich war nicht der Erste, der gesagt hat, dass er diese Grenze überwindet, sondern vielleicht der Zehnte und vielleicht der Fünfte, der ernst zu nehmen war. Aber meine Gründe waren ernster. Und das ist das, was ich verstanden hatte. Ich wusste, es wird höchstwahrscheinlich gehen, weil mein Ansatz ein komplett anderer ist. Ich habe nicht versucht, wie ich schon sagte, das Bündeln des Lichts zu verändern, sondern mit dem Material, das ich mir angeschaut habe, zu spielen, also das An-Aus-Prinzip zu implementieren. Und das war vom Ansatz her neu.
Dennoch mussten Sie ja erstmal ins Ausland gehen.
Ja.
Um die entscheidende Idee zu bekommen, ja. In Finnland.
Genau. Also man ist hier nicht so rezeptiv gewesen. Ich hatte auch keinen Mentor. Das ist auch ein Problem. Es gab damals in Deutschland keine Strukturen, jungen Nachwuchswissenschaftlern eine Chance zu geben. Die gibt es heute, Gott sei Dank. Da hat man gelernt, hat man in Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, hat man Strukturen eingeführt, weiß ich, Emmy Noether und Juniorprofessoren, Nachwuchsgruppen in der Max-Planck-Gesellschaft sind, um ein paar prominente Beispiele zu sagen, auch in der Helmholtz-Gemeinschaft gibt es Nachwuchsgruppen. Es ist sicher ein Fortschritt. Dennoch wird ein jeder junge Mensch Schwierigkeiten haben. Aber ich möchte eins auch hinzufügen. Man darf nicht als junger Absolvent erwarten, dass wenn man jetzt in die Forschung geht, aber das gilt auch für andere Bereiche, in die Wirtschaft, dass man dann plötzlich auf Rosen gebettet da zum Erfolg getragen wird. Das ist eine Illusion. Man muss natürlich bereit sein, Durchstrecken in Kauf zu nehmen. Und das wird man nur dann tun, und das ist wichtig, wenn man Spaß hat an dem, was man macht. Also ich bin nach Finnland gegangen, habe mir den kalten finnischen Winter und den dunklen finnischen Winter angetan, weil ich Spaß hatte an dem, was ich machte. Ich wollte meiner Idee nachgehen. Und dann überwindet man sogar sozusagen auch und überwindet die Durchstrecken. Deswegen ist mein Rat, dass man nur die Dinge macht, die einem Spaß machen.
Und dazu einen gehörigen Dickkopf hat vielleicht. Haben Sie einen Dickkopf?
Nein, es ist mir unterstellt worden, ich hätte einen Dickkopf. Ich bin aber nicht der Dickkopf. Also Sie könnten mit mir auch verhandeln über das eine oder andere. Ich würde vielleicht einen anderen Punkt nachgeben. Ich glaube nicht, dass ich ein Dickkopf bin. Ich habe daran festgehalten, weil ich wusste, dass ich recht hatte. Und zwar wusste ich es deswegen, weil ich habe mir ganz genau überlegt, die Gründe, die mir entgegengebracht werden, warum es nicht funktionieren sollte, sind die real oder nicht? Und da habe ich festgestellt, dass ich die meisten fachlich entkräften konnte. Das heißt im Klartext, die Motivation für die Kritik an meinen Konzepten, an meiner Arbeit, war oft persönlich. Die Leute wollen es nicht wahrhaben, weil es negative Konsequenzen gehabt hätte. Konkurrenz, Neid, das sind ganz wichtige menschliche Antriebe. Und ich konnte quasi diese Kritiken meistens auf solche Faktoren zurückführen. Das heißt, ich musste nicht dann nach Hause gehen und sagen, ich gebe es jetzt auf, sondern ich habe mir das überlegt und stelle dann fest, der spricht vor allen Dingen aus Neid oder weil er es nicht haben will oder weil er den nächsten Job haben will und mich als Konkurrenten sieht und so weiter und so fort. Und es hat dann auch für den vielleicht funktionieren, für mich nicht. Aber ich wusste, ich habe den längeren Atem, weil ich die Fakten auf meiner Seite hatte. Und das hat nichts mit Sturheit zu tun. Das ist einfach ein korrektes Einschätzen der Fakten.
Hat aber sehr viel mit Kraft zu tun. Dafür muss man eine Stärke haben.
Ja, man braucht eine innere Kraft, die ich entnommen habe aus dem sicheren Gefühl, am Ende des Tages setzen sich die Fakten durch. Nicht sofort. Leider. Und da gibt es viele Deformationen immer wieder. Das können Sie in vielen Punkten sehen, in der Wirtschaft, überall, in der Wissenschaft auch. Aber am Ende des Tages setzen sich die Fakten durch. Das kann 5 Jahre dauern, es kann 10 Jahre dauern, es kann 20 Jahre dauern. Manchmal dauert es noch länger. Aber am Ende des Tages ist die Natur unbarmherzig. Die holt jeden, da kann sie noch so neidisch, so missgünstig und karrieresüchtig sein, wie er will, auf den Boden der Tatsachen zurück.
Professor Hell, Sie haben insgesamt ein ganz positives Bild vom Forschungsstandort Deutschland gezeichnet. Ist das in den 25 Jahren, in den letzten 25 Jahren, also besser geworden, hier zu arbeiten als Forscher? Ihre persönliche Erfahrung?
Meine Meinung ist, es besser geworden, ist deutlich besser geworden. Es ist auch letztendlich, die Forschung hat Unterstützung gefunden. Wenn man in den letzten 10 Jahren guckt, ist da doch substanziell in die Forschung investiert worden. Das muss man fairerweise sagen, trotz der, sagen wir mal, auch finanziellen Anspannung, die es gegeben hat. Ich hoffe, das bleibt so. Nicht nur für die Forschung, missverstehen Sie mich nicht. Ich möchte um Gottes Willen hier keinen Klientellobbyismus treiben. Ich halte es für diese Gesellschaft für wahnsinnig wichtig. Es ist eine Binsenweisheit, dass wir von dem wissen, was wir erleben, von dem, was wir wissen, also von unserem technologischen Fortschritt. Aber nicht nur das, auch unsere Lebensqualität hängt davon ab. Stellen Sie sich mal vor, Sie oder ich oder wer auch immer wird nächstes Jahr, übernächstes Jahr mit einer, sagen wir, schweren Krankheit diagnostiziert. Ob man die dann heilen kann oder ob man eine Chance hat, da, sagen wir mal, gesund wieder rauszukommen, hängt massiv davon ab, ob hier wissenschaftlicher Fortschritt stattgefunden hat. Und deshalb hängen wir mehr als zuvor von diesem Fortschritt ab. Und dann noch ein Aspekt. Das haben nicht nur wir kapiert, das haben auch andere kapiert. Das hat man in Fernost kapiert. Natürlich weiß man das im Westen. Und es ist eine Entwicklung, die man nicht aufhalten kann. Weil Menschen natürlich nach einem besseren Leben und Wohlstand und so weiter streben. Das ist ein viel zu starke Triebfeder. Und Forschung und Entdeckung sind dazu wichtig. Und deswegen ist es wichtig, glaube ich, dass wir in Deutschland mit dabei sind und selbst diese Entdeckungen und Forschung gestalten. Weil dann werden wir besser Herr der Lage. Sonst werden wir zu Getriebenen und Abhängigen. Deshalb kann ich nur den Wunsch Nachdruck verleihen, dass man da weitermacht.
Professor Hell, Sie hatten anfangs geschildert, dass Sie noch ganz lebhafte Erinnerungen haben an die deutsche Wiedervereinigung.
Ja.
Jetzt gilt es ja demnächst, die 25 Jahre deutsche Einheit zu feiern. Ist das ein Datum für Sie, wo Sie auch eine Flasche Wein aufmachen? Habe ich ja schon gehört, dass Sie den gerne mal trinken.
Sicher. Ich finde, es ist in den letzten 25 Jahren doch sehr, sehr viel erreicht worden. Man darf da nicht unfair sein und zu viel erwarten. Natürlich ist die eine oder andere Illusion nicht erfüllt worden, konnte auch nicht erfüllt werden. Und sicher ist das eine oder andere schiefgelaufen. Es gab sicher auch Verlierer der Einheit. Aber summa summarum gab es Gewinner. Im großen Ganzen. Ich denke, wenn man jetzt ein Experiment für eine Woche lang den alten Status irgendwo wiederherstellen würde, dann würden die Leute schockiert sein, was es damals bedeutet hat. Es ist natürlich, dass man ein bisschen die Vergangenheit verklärt. Ich kann es auch niemand verübeln, wenn er sich an seine Jugendzeit zurückdenkt, dass nicht alles schlecht war. Das gehört zum menschlichen Bedürfnis dazu und auch zum Gesundbleiben dazu, dass man an bestimmte Dinge in der Vergangenheit sich positiv erinnert. Aber in letzter Konsequenz war die DDR und auch die kommunistischen Staaten grobe Unrechtsstaaten, die die Freiheit der Menschen mit Füßen getreten haben, die die Menschen ihrer Zukunft beraubt haben. Sicher gab es da im kleinen Rahmen, in der Familie, im Freundeskreis wärmende Nischen. Muss es auch geben. Aber das ist auch eine Konsequenz dieser Diktatur. Das darf man nicht verkennen. Das heißt, nein, alles in allem ist 25 Jahre Einheit ein Grund zu feiern.
Können Sie mir am Ende noch einen Satz vervollständigen? Deutschland ist
ein weltoffenes Land, in dem sich sehr gut leben lässt.
HR-Info, das Interview mit Professor Stefan Hell, Nobelpreisträger. Das ganze Gespräch zum Nachhören, ein paar Bilder und noch ein paar Informationen gibt's bei uns im Internet hrinforadio.de. Gucken Sie mal rein.